HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Vor 2 Jahren war es sein Rennen und auch jetzt hat er sich wieder viel vorgenommen. Arne Gabius lief beim Frankfurt-Marathon 2015 zum deutschen Rekord. Beim Rennen jetzt am Wochenende will er wieder eine richtig gute Zeit. Frankfurt ist für den 1981 in Hamburg geborenen Gabius ein Comeback. Nach Verletzung und 2 schwierigen Jahren will es Deutschlands schnellster Marathonläufer jetzt wieder wissen. Ich habe den studierten Mediziner in einem Frankfurter Hotel getroffen und er hat mir erzählt von Krise, Disziplin und von der puren Lust am Laufen. Frankfurt, 29. Oktober 2017. Sie stehen am Start, dicht gedrängt in der ersten Reihe mit den anderen Spitzenläufern. So stelle ich mir das vor. Gleich geht's los und es geht um den Lauf des Jahres, um den Frankfurt-Marathon. Was geht Ihnen in so einem Moment durch den Kopf?
Das ist ja kurz vorm Start und da denkt man vielleicht nochmal an die sehr guten Trainingseinheiten, die man in der Vorbereitung absolviert hat und denkt, hey, heute musst du ernten, ja, also heute musst du wirklich die Ernte einfahren und das, was du gesät hast über Wochen, über Monate, jetzt ist der Tag und das ist einmal eine große Chance, weil als Marathonläufer hat man halt nur 2 Rennen, maximal 3 pro Jahr und wenn man halt gesund am Start steht, bei vielleicht guten Bedingungen, dann ist das eine Chance und so muss man das auch begreifen als Chance.
Nervös?
Ich mache mich ja 70, 65 Minuten vorm Start warm, ich laufe mich ein und nach diesem Einlaufen, nach 20, 25 Minuten, da ist die Nervosität auf einmal weg. Also vorher denkt man so, Mensch, heute klappt überhaupt nichts, ja, also dann das ist wirklich dieses Lampenfieber, ja, ein bisschen Bauchgrummeln, die Beine fühlen sich schwer an, aber dann nach 20 Minuten ist das auf einmal fast wie weg, dann ist man natürlich noch nervös, aber man hat eine positive Anspannung. Und dann mit dem Startschuss ist alles weg.
Bisschen Anspannung ist ja wahrscheinlich auch ganz gut, sonst ist man ja nicht voll da, sag ich mal. Ne?
Ja, meine Frau macht das immer so fest, wenn ich beim Frühstück wenig esse und mir praktisch das Essen immer so reinschieben muss und ich quäl mich ein bisschen, dann schmunzelt sie schon und dann weiß sie, es wird ein guter Wettkampf. Wenn ich mit großem Hunger die einen Teller nach dem nächsten leere, dann weiß sie, oh, das wird kein guter Wettkampf.
Sie kehren jetzt zurück an den Ort Ihres größten Triumphes. Vor 2 Jahren sind Sie hier in Frankfurt zum deutschen Rekord gelaufen. 2 Stunden, 8 Minuten und 33 Sekunden. Ist das jetzt eine Belastung oder ein Ansporn?
Eher ein Ansporn. Also das Rennen war natürlich super. Es war wirklich einer meiner Höhepunkte, wenn nicht sogar der Höhepunkt meiner Karriere. Diesen Rekord, den hatte ich auch angekündigt. Also ich hatte auch einen gewissen Druck. Und das war auch toll, weil ich dann natürlich die Olympia-Qualifikation dann hatte. Deutschen Rekord, das ist was ganz Besonderes. Ja, es ist eher Ansporn, weil ich doch auf der zweiten Hälfte 2015 während des Rennens doch große Probleme bekommen habe. Da hat sich vielleicht schon die Verletzung angedeutet, die mich dann letzten 2 Jahre beschäftigt hat. Und deswegen weiß ich, dass ich noch schneller kann.
Kündigen Sie für diesmal auch wieder was an?
Ich kündige ein tolles Rennen an. Ich weiß jetzt nicht, wohin die Reise geht. Beim Marathonlauf ist es ja immer so, man hat ja Tempomacher, also Zugläufer, so wie der Freizeitathlet seine Ballonläufe hat mit 3 Stunden, mit 4 Stunden, haben wir natürlich meistens dann Kenianer, die uns dann die richtige Pace vorgeben. Und bis jetzt ist eine 64.0 auf Halbmarathon geplant. Wir gehen immer nach Halbmarathonzeiten, Durchgangszeiten. Und 64.0 würde, wenn man 2 gleiche Hälften läuft, halt eine 2.08.00 ergeben.
Wow, das würde reichen.
Ja, aber 2014 bei meinem Debüt bin ich einen Negativsplit gelaufen. Das heißt, man läuft die 2. Hälfte schneller als die erste, war über 30 Sekunden. Allerdings bei meinem deutschen Rekord bin ich glaube, fast 2 Minuten langsamer die 2. Hälfte gelaufen aufgrund dieser Probleme. Von daher wird sich das erst auf der 2. Hälfte, sagen wir mal, herauskristallisieren, ob es dann wirklich Richtung Rekord geht oder nicht. Da kann man die Halbmarathonzeit dann nicht nehmen.
Also das wird wirklich spannend. Wir waren jetzt vor dem Start, dann geht's los und es kommen so die ersten Kilometer. Worauf kommt es dann an?
Ja, ich hatte ja schon von den Tempomachern berichtet. Wir haben verschiedene Gruppen. Vorne die Spitze, die geht mit 3 Kenianern und den anderen afrikanischen Läufer, die da mitgehen wollen, weg. Und ich bin in der 2. Gruppe. Ich habe dann auch 2, 3 Afrikaner, die bei mir sind. Und wir versuchen, unseren Rhythmus zu finden. Man denkt auch gar nicht eher an die Strecke, also die Streckenlänge, so, oh, jetzt habe ich 1 Kilometer, jetzt noch 41,2 Kilometer, sondern man guckt erstmal die ersten 5 Kilometer, dann ersten 10. Ja, gerade auch beim Start beim Frankfurt-Marathon ist es so, dass wir nach 4 Kilometer praktisch bei den Friedrich-Ebert-Anlagen auf der anderen Seite zurückkommen. Also hat man da schon mal, das ist so der erste Punkt, die 4 Kilometer vorbei am Start. Und dann geht es nachher wieder in die Stadt rein.
Aber wie ist das? Muss man reinkommen? Muss man einen Rhythmus finden? Haben Sie gerade schon gesagt. Sind Sie da ganz in sich selber sozusagen, in Ihrem Körper, achten auf das, was die Lunge, das Herz, die Beine machen? Oder wie ist das? Wie stelle ich mir das vor? Oder guckt man sich auch um?
Man guckt sich um, man versucht sich zu orientieren. Man will auch keine Kraft verschwenden. Also man schaut halt, dass man seine Gruppe findet. Und in dieser Gruppe natürlich nicht vorne läuft, sondern hinter, neben anderen Läufern, die dann das Tempo vorgeben, versuchen auch ein gleichmäßiges Tempo, weil jeder Marathonläufer kennt diesen Spruch, Sekunden, die man am Anfang gewinnt, sind Minuten, die man am Ende verliert. Soll heißen, nicht zu schnell die ersten Kilometer laufen, sondern wirklich sich an den Rennplan halten und einfach auch seine Gruppe finden.
Wenn Sie das jetzt so sagen, kann das passieren, dass man auf den ersten 5 Kilometern schon das Rennen verliert sozusagen, weil man das falsch angeht?
Ja, ganz klar. Also wenn ich mit der ersten Gruppe mitgehen würde und das, sagen wir mal, die ersten 10 Kilometer machen würde, dann würde ich sicherlich 1-2 Minuten insgesamt auf der Strecke liegen lassen. Also ich muss auch schauen, Marathon ist ein schmaler Grat. Ja, also wenn man konstant immer ein bisschen zu schnell angeht, dann rächt sich das am Ende. Deswegen, man darf aber nicht zu langsam angehen, weil sonst lässt man halt auch dort Zeit liegen, die man vielleicht am Ende nicht mehr aufholt.
Das heißt, Sie müssen aber auch gut verstehen, welche Signale Ihnen der Körper gibt, beziehungsweise auch im Kopf haben, was Sie können.
Klar,
sonst kann es
also
ja schnell schief gehen.
Wenn ich nach 10 Kilometer, laufe ja mal mit Uhr, jeder Kilometer steht ein Schild. Das heißt, von der Pace, von der Geschwindigkeit kann ich es jederzeit überprüfen. Der Körper funktioniert dann einfach. Ja. Natürlich horcht man hinein, mal was trinken. Wir haben ja alle 5 Kilometer, kriegen wir besondere Getränke, also Eigenverpflegung, die man am Tag vorher abgibt. Und dann beginnt halt das Rennen. Und der Körper sollte sich eigentlich erst sehr, sehr spät im Rennen melden.
Wenn es gut läuft. Wann merken Sie, ob die Vorbereitung richtig gut war, ob alles gestimmt hat? Merkt man das gleich?
Das merkt man in der Vorbereitung. Also es gibt halt natürlich einige Key-Sessions, also Schlüsseltrainingseinheiten. Und wenn diese Einheiten wirklich funktionieren, wenn die wirklich gut laufen, wenn man vielleicht sogar dort einen neuen Trainingsrekord auf dieser Trainingsstrecke aufstellt und auch teilweise dann die Qualität erhöht, also besser als 2015, dann ist das natürlich schon eine Bestätigung und dann weiß man auch, dass der Lauf gut werden kann.
Wenn Sie das jetzt sagen, lachen Sie so ein bisschen? Heißt das, es gab diese Momente in der Vorbereitung für Sie?
Ja, also im Vergleich zu 2015 konnte ich halt nicht die Quantität im Training widerspiegeln, also die Kilometerumfänge. Ich konnte da keine 230, 240 Wochenkilometer laufen. Ich konnte eher weniger, also deutlich unter 200. Allerdings konnte ich Qualität in den Tempoläufen produzieren. Tempoläufe sind 5x5 Kilometer schnell, 30 Kilometer Tempodauerlauf. Und da war ich deutlich schneller als 2015. Also die Qualität stimmt. Und eigentlich braucht man die Quantität, um Qualität im Training zu produzieren. Aber ich konnte auch mit geringer Quantität Qualität produzieren. Und das ist halt, das sind die Einheiten, auf die es ankommt. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das Rennen gut wird.
Sagt Arne Gabius, Deutschlands schnellster Marathonläufer, kurz vor dem Frankfurt-Marathon. Vorbereitung, Stichwort. Was heißt eigentlich Vorbereitung? Ich habe gelesen, dass Sie sich monatelang auf diesen einen Tag vorbereiten. Ist das so?
Ja, also wenn wir jetzt mal 2015 nehmen, da waren es exakt 16 Wochen. Allerdings ist man vor diesen 16 Wochen, macht man ja nichts. Nichts, also man trainiert, man hält sich in Form, man macht auch kürzere Wettkämpfe, 10 Kilometer Halbmarathon und muss mit einem sehr hohen Niveau in diese 16 Wochen Vorbereitung gehen. Und dieses Jahr bin ich von einer Verletzung zurückgekommen. Ich kann jetzt auf gutem Niveau seit Februar, März trainieren und bereite mich jetzt gezielt auf Frankfurt seit Juni, seitdem ich das weiß, ja, seitdem der Veranstalter und ich uns einig wurden, dass ich hier auf jeden Fall rennen möchte, bereite ich mich nur auf dieses Rennen vor.
Heißt das, Sie haben dann einen Trainingsplan und schlagen am Tag 1 das große Trainingsbuch auf und da steht alles drin? Oder wie ziehen Sie das auf?
Also man hat natürlich einen Trainingsplan für die spannenden, für die interessanten Wochen. Das sind so meistens die 8 Wochen vor dem Rennen. Man hat aber auch einen Fahrplan. Ganz oben steht natürlich der Hauptwettkampf und dann guckt man, dass man einige Trainingswettkämpfe oder Wettkämpfe aus dem Training heraus bestreitet. Das war jetzt bei mir in der Vorbereitung zum Beispiel ein Halbmarathon in Kopenhagen, 6 Wochen vor dem Marathon. Und das ist dann auch immer noch so ein Attest. Ja, also eine Rückmeldung. Okay, was bin ich imstande, dort zu laufen? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg oder muss ich doch jetzt einlenken und das Training verändern, gegensteuern? Und da ich ja mein eigener Trainer bin, habe ich sehr kurze Rücksprachezeiten.
Das sind also wichtige Bausteine. Anderer Baustein ist ganz sicher die Ernährung im Vorfeld. Und da habe ich Ihnen was mitgebracht. Hier in unserer legendären H-Info-Interview-Box habe ich hier auf den Tisch gestellt. Können Sie jetzt mal aufmachen und mal gucken, ob Sie damit was anfangen können.
Oh, okay. Also ich sehe Süßigkeiten aus Bonn. Ja, so kleine Cola-Flaschen, dann nochmal ein Schokoriegel und ein Milchriegel.
Wann haben Sie das letzte Mal sowas gegessen?
Ich muss sagen, dass ich diese Schokosachen vor, ich glaube, 6, 7 Wochen das letzte Mal gegessen habe. Und die Weingummis, da habe ich, glaube ich, vor 3 Wochen haben wir vegetarische Weingummis gekauft. Und wenn man was kauft und das ist was im Haus, dann ist es immer schlecht, weil das wird dann gegessen.
Aber grundsätzlich würde ich mir jetzt denken, ich habe das ja als Provokation mitgenommen, dass sowas für
kann ich mir schon vorstellen.
Marathonläufer eigentlich gar nicht geht, oder?
Ja, also ich bin jetzt gerade, mache ich eine Saltin-Diät, die ist nach einem schwedischen Professor benannt. Der hat herausgefunden, nach 4, 5 Tagen kohlenhydratfreie Ernährung, also wirklich keine Kohlenhydrate und normalem Training, speichert der Körper bis zu 30% mehr Kohlenhydrate in der Muskulatur und in der Leber. Das heißt, ich kann meinen Tank übervoll machen. Ja? Und diesen Reiz, den brauche ich jetzt gerade, um halt am Sonntag mit 130% Superbenzin am Start zu stehen.
Okay.
Und das hat man mittels Muskelbiopsie nachgewiesen, dass dann besonders viel Glykogen in den Muskeln drin ist, also Energie, schnell verfügbare Energie, sodass mich der Hammering Man, also der Mann mit dem Hammer, der sogenannte Hungerast, dass der mich nicht bei Kilometer 30 oder 35 erwischt, sondern 200 Meter, bevor es in die Festhalle reinging, nämlich der Hammering Man hier in Frankfurt.
Sie haben jetzt schon viel Fachwissen einfließen lassen und auch schon erwähnt, dass Sie alles selber organisieren. Ist es tatsächlich so, wie ein Kollege von mir geschrieben hat, Sie sind eine joggende Ich-AG, also organisieren sich komplett selber Training, Sponsoring, Finanzierung, alles?
Nicht alles. Also ich muss dann vielleicht ein bisschen ausholen. Mein erster Trainer damals in Hamburg, Gerd Seemann, bei dem habe ich trainiert, da war ich 15, 14 Jahre alt, der hat auf Selbstständigkeit sehr viel Wert gelegt, dass ich auch verstehe, warum wir jetzt 10-mal dort einen Berg hochlaufen. Warum wir jetzt besonders die Einheit machen und nicht die Einheit. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und für mich war es klar, nachdem ich 2011 nach einem Trainer gesucht habe, da war die Suche schnell beendet. Ich wusste, dass ich das auch machen kann. Und ich bin sehr neugierig, ich bin sehr weltoffen, sodass ich auch natürlich viele erfahrene Trainer, internationale Trainer auch gesprochen habe, von einem sogar praktisch seine Philosophie gelernt habe. Und ich kann das auch anwenden. Ja, ich weiß auch, wie Training funktioniert. Und deswegen diesen Trainerjob, den habe ich selbst genommen, selbst inne jetzt. Meine Frau betreut mich natürlich. Also ich kann das nicht selbst machen. Ich kann mich nicht von außen selber beobachten, wie ich laufe. Da müsste ich eine Kamera aufstellen und mir das dann irgendwann anschauen. Wenn sie dabei ist mit dem Fahrrad oder an der Laufbahn, dann guckt sie, wie ich mich bewege. Und wenn sie da irgendwas sieht, dann sagt sie mir das sofort, hey, was machst du mit deinem rechten Bein und was ist deine linke Hüfte oder was machst du mit deinem rechten Arm? Da weiß sie sofort, wie das eigentlich auszusehen hat und korrigiert mich auch.
Ihre Frau kann das einschätzen, weil sie selber läuft.
Sie kann selber laufen, aber sie ist natürlich, wir sind jetzt seit 11 Jahren zusammen, sie ist bei vielen Rennen dabei und sie weiß auch bei Bahnrennen nach 3 Runden, das wird ein gutes Rennen oder das wird kein gutes Rennen. Ja? Von daher, sie kann es einschätzen, wie mein Laufstil aussieht und wie gut ich dann auch an dem Tag bin. Das Management, das habe ich abgegeben. Internationale Leichtathletik hat man als Ich-Management keine Chance. Die Veranstalter sprechen dann auch nicht mit den Athleten. Und dann muss halt jemand sein, der sich damit auskennt und auch alles organisiert.
Wie finanziert sich das?
Über Sponsoren. Das sichert mir ein Einkommen. Dann habe ich natürlich noch andere Sponsoren gefunden.
Aber denen müssen Sie ja auch was anbieten. Das würden die ja nicht machen, wenn sie nicht in der Öffentlichkeit wären, wenn sie nicht zum Beispiel sehr aktiv werden im Internet, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, schätze ich. Da muss ja auch was passieren, damit die überhaupt ein Interesse daran haben, auf sie, also mit ihnen zu kooperieren, nehme ich mal an.
Ja klar, aber die Social Media ist ja jetzt ein Teil vom Sportlerleben. Also wenn ich das nicht möchte, dann darf ich nicht erwarten, dass Sponsoren mich haben wollen. Ja, dann kann ich in die Bundeswehr gehen oder in Polizeidienst und meine Sporthilfe bekommen und meine Trainingslager vom Verband finanziert bekommen und dann in meiner schönen Sportlerblase leben und dann vielleicht meckern, dass es mich kein Sponsor haben will. Ja, aber wenn ich aktiv bin, ja, wenn man Leistung und PR miteinander verbindet, dann kommen auch Sponsoren und dann wird man auch interessant.
Sie haben es kurz erwähnt, offizielle Unterstützung, Verbände. Würden Sie sich wünschen, dass zum Beispiel vom Deutschen Leichtathletikverband da mehr Unterstützung kommt?
Ich bin da eigentlich raus. Also ich habe das auch gesagt, dass ich jetzt mit dem Verband auch nicht mehr viel zu tun haben will. Ich bin mittlerweile 20 Jahre mit diesem Verband, habe da sehr viele Tiefen erlebt, habe gemerkt, dass man, wenn was funktionieren soll, muss man selbst in die Hand nehmen. Und durch die Sponsoren bin ich einfach auch nicht mehr auf den Verband angewiesen. Und das macht unheimlich frei. Macht unheimlich frei, wenn man nicht mehr auf irgendwelche Funktionäre, Bundestrainer angewiesen ist, irgendwie betteln muss, dass sie ein Trainingslager bezahlen, sondern jetzt das Trainingslager in St. Moritz im Sommer, die 2 Wochen, das übernimmt Frankfurt-Marathon, das ist alles eine Verhandlungssache, wenn man dann halt das Startgeld hier aushandelt in Frankfurt, dass man dann noch einfach das Trainingslager noch oben drauf packt. Damit hat man dann halt im Verband weniger Probleme.
HR-Info, das Interview mit Arne Gabius, Deutschlands schnellsten Marathonläufer, der seine Geschicke selber in die Hand genommen hat. Ich habe mich gefragt, welche Eigenschaften sind eigentlich wichtig für Sie als Dauerläufer? Erstens Disziplin.
Klar, aber auch die Lust am Laufen. Ja? Und natürlich bin ich jetzt nicht seit 2, 3 Jahren erst Marathonläufer. Also ich laufe, seitdem ich 8, 9 Jahre alt bin, um die Tatanbahn. Für mich ist es selbstverständlich, am Tag 2-mal rauszugehen und zu laufen. Ich glaube, 95% der Trainingseinheiten macht mir unheimlich viel Spaß. Wenn man morgens laufen geht, ja, die Sonne geht auf, egal wo auf der Welt, es gibt, glaube ich, keinen schöneren Job. Ja, also das muss ich mir selber auch manchmal sagen. Gerade auch bei den wirklich Trainingseinheiten, wo man natürlich sich manchmal auch quälen muss. Das ist ja keine Frage. Es ist kein Zuckerschlecken. Ja, also es gibt wirklich 3-mal die Woche muss man an seine Grenzen gehen, ja, um den Körper auch herauszufordern, um sich zu verbessern, die Komfortzone zu verlassen.
Das geht aber nicht ohne Disziplin.
Das geht nicht ohne Disziplin, aber es ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Und wenn es mal das Wetter schlecht ist, wenn es einem auch nicht so gut geht, dann sagt man sich, okay, das ist heute harte Arbeit. Ja, das ist meine Arbeit. Und das verdiene ich mir jetzt, indem ich hier jetzt die Einheit erfülle. Danach kann ich mich in die Badewanne legen, dann kann ich mich ins Bett legen, vielleicht auch ein schönes Stück Kuchen vom Bäcker holen. Also auch irgendwelche Belohnungen danach. Ja.
Ehrgeiz?
Absolut. Also Ehrgeiz sollte ein Leistungssportler schon haben.
Willensstärke?
Auf jeden Fall. Also ich trainiere 90% meiner Trainingseinheiten alleine. Von daher sollte der Kopf schon sehr stabil sein. Und der Wille sollte vorhanden sein.
Motivation, wie motivieren Sie sich immer wieder?
Über Ziele, die ich mir setze. Also im Leistungssport setzt man sich Ziele und will die erreichen. Jetzt zum Beispiel in Frankfurt habe ich auch noch mal eine bestimmte Zeit im Kopf, die verrate ich nicht. Aber ich will dort ein tolles Rennen abliefern. Also das 2015, das war so toll, das weckt auch wieder hier Erinnerungen, wenn ich heute an den Friedrich-Ebert-Anlagen entlang gegangen bin, den Startbogen gesehen habe, den Hammering Man, die Festhalle. Das sind dann wieder so Erinnerungen, die aufkommen. Und genau das will ich wieder haben. Und dafür trainiere ich, für dieses eine Rennen, ja, für den 29. Oktober.
Wir haben jetzt über diese mentalen Geschichten gesprochen. Wie wichtig sind die im Vergleich zu einer körperlichen Konstitution? Es nützt ja nichts, wenn ich überzeugt bin und voll motiviert bin, aber nicht richtig fit bin oder mein Körper schlicht nicht der optimale Marathonkörper ist. Wie ist das Verhältnis?
Also ich habe jetzt viel mit meinem Körper gerungen, gekämpft, Kompromisse bin ich mit ihm eingegangen. Ich war ja letztes Jahr verletzt. Ich hatte eine Schambeinentzündung beidseits. Das kennt man von vielen Fußballspielern, von Bundesliga-Profis. Ja, und da musste ich erstmal mit meinem Körper in Reinen kommen. Und als das funktioniert hat, konnte ich mit ihm auch erst wieder arbeiten.
Ist es aber dann trotzdem so, dass der Kopf am Ende über Sieg und Niederlage entscheidet?
Ja, Also ab Kilometer 30 spielt natürlich der Körper eine wichtige Rolle, aber es ist willensstark, sollte man schon sein, da ist der Kopf sehr entscheidend, weil bei Kilometer 30 wird es natürlich sehr eng, es sind noch 12 Kilometer bis ins Ziel und da entscheidet natürlich die Willensstärke, ganz klar, gerade in Grenzbereichen, wenn zwei gleich gut austrainierte Athleten exakt der gleichen Form an den Start gehen, dann gewinnt der Willensstärkere, gerade beim Marathon.
Könnte es dieses Jahr passieren, dass Sie zwischendurch auch mal an ein kleines Wesen denken, das jetzt langsam anklopft und die Familie Gabius vervollständigen will?
Ja, das ist eine spannende Zeit. Also meine Frau und ich erwarten Nachwuchs. Lustigerweise läuft der Countdown exakt mit dem Countdown zum Frankfurt-Marathon. Also der errechnete Termin, den wissen wir seit März, ist der 29. Oktober. Das ist ganz, ganz lustig. Und wir hoffen halt, dass natürlich das kleine Wesen später kommt. Aber Natur ist Natur. Das kleine Wesen kommt, wann es kommen will. Und deswegen bin ich auch sehr entspannt und gelassen.
Und der Marathon steht auf jeden Fall an.
Der steht auf jeden Fall an. Das möchte auch natürlich meine Frau. Also wenn man sich da seit Februar vorbereitet, natürlich möchte ich bei der Geburt dabei sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich in diesen 2 Stunden und 8 Minuten irgendwie auf die Welt kommen sollte oder davor oder danach.
Vielleicht ein Anreiz, noch ein bisschen schneller zu rennen, ne?
Natürlich, aber ich weiß, dass ich danach noch eine Dopingkontrolle habe und dass ich mindestens noch 4 Stunden nach dem Rennen immer brauche. Deswegen, aber Stuttgart ist nicht weit weg. Das sind 1,5-2 Stunden Autofahrt. Von daher bin ich da auch sehr entspannt. Ich habe keine andere Wahl.
HR Info, das Interview mit Arne Gabius, der sich auf ein tolles Rennen und auf Nachwuchs freuen kann. Sie haben gesagt, der Marathon in Frankfurt ist für Sie ein Comeback. Heißt das raus aus der Krise, die Sie nach dem Rekord im Jahr 2015 hatten?
Ja, also ich habe sehr lange mit meinem Körper gekämpft. Ich wusste nicht, was ihm fehlt und musste ihm auch sehr lange Ruhe gönnen. Und das ist jetzt für mich so eine Art Comeback. Es fühlt sich wirklich an wie ein Comeback. Nicht nur, dass ich zurück nach Frankfurt kommen, ja, also an der Stelle, an der ich den deutschen Rekord verbessert habe, der immerhin 27 Jahre alt war, sondern das ist einfach, hier fühle ich mich wohl. Also ich kenne das Hotel, ich kenne die Journalisten, ich kenne den Renndirektor, ich kenne den Athletenverpflichter, da kriegt man richtig wieder so ein Grinsen, so ein Leuchten in den Augen.
Das haben Sie auch gerade, ja.
Weil das ruft positive und tolle Erinnerungen hervor und das muss man auch mitnehmen, das muss man auch mit ins Rennen nehmen.
Es gehört ja auch zu den Volksweisheiten, dass man aus mancher Krise gestärkt rauskommt. Sie haben die Krise gemeistert, so wie es im Moment aussieht. Sind Sie gestärkt aus dieser Krise rausgekommen?
Ich glaube schon. Also ich habe viele Baustellen beseitigt, habe meine Statik, mein Gerüst stabilisiert, Schwachstellen wirklich beseitigt und gehe davon aus, dass hoffentlich keine neuen Baustellen dazukommen und dass ich im nächsten Jahr nochmal einen Leistungssprung machen kann.
Vielleicht fangen Sie einfach jetzt schon mal in Frankfurt damit an.
Das habe ich vor.
Vielen Dank, Arne Gabius. Ich wünsche Ihnen ein richtig gutes Rennen. Ich wünsche Ihnen gute Beine, ein bisschen Rückenwind von mir ist auch gerne. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch einen guten Start für Ihren Nachwuchs.
Danke.
Mein Name ist Stefan Büchler und das war HR Info, das Interview. Mehr Informationen und den Podcast zum Runterladen gibt's im Netz auf hrinforadio.de.